Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich einen jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen, auch zu dieser Morgenstunde, und wünsche so sehr, dass Gott uns in seinem Wort heute wiederum begegnen möchte. Gott hat mir ein Wort für heute aufs Herz gelegt, das wir jetzt hier auch schon an der Wand projiziert sehen, die biblische Absonderung. Und ich muss sagen, dieses Wort, das fordert mich persönlich sehr heraus. Und ich habe so den Eindruck, das Empfinden, dass es uns im praktischen Leben auch sehr herausfordert. Wir leben einerseits in einer Zeit, die vielfach geprägt ist von Kompromissen. Eine Zeit ist, wo man merkt, dass gewisse Grenzen so verwaschen werden, wo man, wie soll ich sagen, das eine das andere duldet. Und darum ist, glaube ich, dieses Wort umso, wie soll ich sagen, herausfordernder für uns, dass wir nicht nach menschlicher Art und Weise, wie wir das denken, diese biblische Absonderung auslegen, sondern wirklich uns auf das Wort auch stützen. Warum ist der Gedanke so herausfordernd? Er ist herausfordernd, weil Absonderung bedeutet, ganz schlicht gesagt, dass wir anders sind wie vielleicht ganz, ganz viele andere Menschen. Absonderung bedeutet, dass wir eine klare Meinung weitergeben, nicht von uns aus selber, sondern auf Grundlage des Wortes Gottes. Und Absonderung bedeutet, dass wir persönlich eine klare Stellung auch einnehmen. Und dieser Punkt eben, ja, anders zu sein, in gewisser Weise, wie vielleicht viele andere Menschen, das fordert uns einfach heraus. Und das ist, glaube ich, für uns nicht einfach. Aber wir wollen nun jetzt mal so eintauchen in das Wort. Und ich wünsche so sehr, dass dieses Wort uns, ja, ich sag mal so, den Leitfaden auch für unser Leben geben möchte. Zum einen wollen wir wirklich von Anfang an schon anfangen und schauen, was hat eigentlich Gott das Wort hineingelegt, bereits auch im Alten Testament, und zwar die biblische Absonderung auch den Heiden gegenüber. Da wollen wir dieses Wort aus 2. Mose 34 von dem 11. Vers jetzt auch ganz genau miteinander auch durchlesen. Hier heißt es so: Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her die Amoriter und die Kanaaniter vertreiben, sowie die Hethiter und die Pheresiter und die Heviter und die Jebusiter. Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschera-Standbilder ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst. Und deinen Söhnen ihre Töchter zur Frau nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Hier gibt Gott eine sehr klare Anweisung auch über Mose, auch dem Volk Israel. Und was mir jetzt so besonders auch ins Auge gefallen ist, das ist dieser 11. Vers. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Beachte es bitte genau. Und er tut dann einige Argumente anführen, wie sich das Volk Gottes verhalten soll. Und meine Lieben, der Gedanke Gottes mit dem Volk Israel war doch der, dass er alle Menschen doch gleich geschaffen hat. Da gibt es keinen Unterschied, ob es diese Nation ist oder jene Nation oder dieses Volk. Und doch hat Gott in seiner Weisheit es für richtig empfunden, dass er ein Volk, und zwar das Volk Israel, aus allen Völkern auserlesen hat, dass er sie erwählt hat und dass er mit ihnen sozusagen eine Zeit, geprägt hat, die ein Schattenbild sein soll für das, was noch kommen sollte, und zwar auf Jesus Christus auch hin. Und darum sind diese Prinzipien des Wortes Gottes, die wir im Alten Testament bereits finden, so wichtig für uns, dass wir sie verstehen und dass wir dann aber auch schauen, was hat es für uns eigentlich im Neuen Testament auch zu sagen. Und Gott war es ganz wichtig, das lesen wir bereits in den 10 Geboten, dass er hier sich dem Volk Israel so offenbart, dass es nur einen lebendigen Gott gibt. Nur einen Gott. Und dann warnt er das Volk Israel vor den Götzen. Von den Götzen, wie es die anderen Völker um sie herum auch hatten, dass sie eben sichtbare Götzen angebetet haben. Und er sagt hier zu dem Volk Israel, ihr sollt anders sein. Ihr sollt euch eben absondern von den anderen Völkern und ihr sollt euch nicht vermischen. Denn ich bin, und er sagt es hier sehr, sehr deutlich, der Name ist der Eifersüchtige. Das soll uns eigentlich nur diese Eigenschaft Gottes oder diese Seite uns nochmal verdeutlichen, es gibt nur einen lebendigen Gott. Und er möchte das uns Menschen so klar und deutlich eigentlich rüberbringen. Er möchte eine lebendige Beziehung zu uns haben. Und wenn Menschen sich an toten Götzen erfreuen, wenn sie sich nicht nur erfreuen, sondern sie anbeten, sie verehren, dann verletzt es ganz tief den lebendigen Gott. Und darum hat er hier dem Volk Israel auch diese Anweisung gegeben, dass sie eben sich nicht verbinden sollen mit den Völkern außen herum. Und er sagt hier auch ganz klar und deutlich, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden. Und das ist etwas, was, glaube ich, bis zu heutigem Tag noch gleich geblieben ist, dass da, wo eine gewisse Vermischung, eine ungöttliche, will ich so sagen, Vereinigung stattfindet, dass es immer zum Fallstrick auch werden wird. Da, wo Menschen einerseits vielleicht auch gute Absichten haben, aber es wird für sie persönlich auch zum Schaden auch gereichen. Und wie läuft das Ganze ab? Im 16. Vers, da wird diese deutliche Warnung ausgesprochen. Wenn eure Söhne die Töchter aus anderen Völkern nehmen und die Töchter eben den lebendigen Gott nicht kennen und sie ihn nicht anbeten, dann werden sie ganz automatisch ihre Götter mitbringen in die Familie, in den Alltag. Und es wird einfach dazu kommen, dass auch du, der du eine Frau aus einem anderen Volk genommen hast, dass du verführt wirst und genauso diese Götter anbeten wirst. Das ist, was dieser Vers oder diese Verse sehr, sehr deutlich uns zeigen. Wir haben noch ein anderes Wort aus 3. Mose 20, Vers 26, da heißt es so, sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Also Gottes Gedanke war, dass das Volk ihn alleine anbeten soll, verehren soll und dass sie auch sich von anderen Göttern, von anderen Völkern, die eben andere Götter anbeten, sich absondern sollen. Nun wird uns ein Wort aus dem Neuen Testament jetzt nochmal als Gedanke dienen, und zwar die biblische Absonderung nicht nur den Heiden, die Gott nicht dienen wollen, sondern ganz direkt auch gegenüber dem Götzendienst. Und zwar schreibt Apostel Paulus in 1. Korinther 10, im 14. Vers, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Und wir werden uns wahrscheinlich jetzt wundern und sagen, Moment mal, Götzendienst, das war doch etwas, was wir sehr stark eigentlich mit dem Alten Testament doch auch verbinden. Nun müssen wir auch hier ja die Zeit sehen, dass es diese Übergangszeit war, wo die Korinther, es waren diese Heiden, die ihre Götter hatten, die sie angebetet haben und die dann aber zum Glauben an Jesus Christus auch gekommen sind. Und diesen Gläubigen schreibt Apostel Paulus, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Götzendienst ist ja in erster Linie eigentlich die Verehrung nicht des unsichtbaren Gottes, des lebendigen Gottes, sondern man hat immer etwas Sichtbares haben wollen. Etwas, was man gesehen hat, ja, das soll jetzt unser Gott sein. Aber Gott will seine Ehre und seinen Ruhm keinen Götzen auch lassen. Und darum verbietet er im Gesetz Mose, und das ist sogar mit einer Todesstrafe auch verbunden, den Götzendienst. Es ist keine Kleinigkeit gewesen, sondern Gott hat ganz, ganz großen Wert darauf auch gelegt. Und nun wollen wir, meine Lieben, hier die weiteren Verse betrachten. Ich klammere jetzt einige Verse aus und springe in den 20. Vers hinein. Und da sagt Apostel Paulus Folgendes. Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Offenbar war es unter den Korinthern, wie soll ich sagen, eine unbewusste Haltung eingekehrt, dass sie gesagt haben, ja, wir freuen uns, dass wir gläubig geworden sind, dass wir Gott dienen dürfen, dass wir an Jesus Christus auch glauben. Aber zu der damaligen Zeit war es ja noch so, dass in der Gesellschaft eben Götzendienst war und es für sie irgendwie kein Problem war, auch zu diesen Festen hinzugehen und auch dort auch zu essen und sozusagen, ja, einerseits an Gott zu glauben und auf der anderen Seite noch doch irgendwie an dem gesellschaftlichen Leben der damaligen Zeit auch teilzunehmen. Und jetzt kommt Apostel Paulus hier zu diesem Gedanken und er ist sehr wichtig für uns, dass wir es jetzt in dem 20. Vers wirklich auch verinnerlichen, dass er sagt, wenn wir Götzen anbeten, dann ist es nicht nur ein Bild, das wir vor uns haben, sondern er bringt es in die direkte Verbindung, dass er sagt, wer steht eigentlich dahinter? Und dahinter steht Satan selber. Und er sagte ganz klar und deutlich, denn was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen, das heißt dem Satan und nicht Gott. Und jetzt sagt er etwas Interessantes, ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Und das ist ein Wort, das eigentlich sehr, sehr tief und sehr weit geht. Die Menschen sagen doch, es ist doch nichts Besonderes. Ich habe die Überzeugung, es gibt etwas über uns Menschen. Und ich weiß, es gibt etwas und ich möchte diesem Gott, wie auch immer, die gewisse Ehre, gewisse Anerkennung bringen. Aber ich brauche etwas Sichtbares, das ich vor mir habe, wo ich mich hinknie und wo ich den Dank und die Ehre auch gebe. Und Gott bringt es hier so auf den Punkt durch Apostel Paulus, so einfach ist die Sache nicht. Es gibt nur einen lebendigen Gott. Und wenn wir andere Götter anbeten, dann bedeutet es, dass wir eigentlich Satan anbeten. Wir kommen nachher noch auf diese Zusammenhänge auch dazu. Und er sagt dann noch viel weiter, es ist nicht nur ein Gebet, eine Verehrung, was du jetzt machst, sondern du hast eigentlich Gemeinschaft mit dem, der sozusagen hinter dieser Sache steht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir auch diese Zusammenhänge verstehen. Und er sagt jetzt hier in dem 21. Vers, ihr könnt nicht, und dann macht er diese Vergleiche, einerseits den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Das geht einfach nicht. Es gibt einfach zwei Seiten. Und er sagt es nochmal deutlich, ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Es geht einfach nicht, weil Gottes Wort hier, glaube ich, sehr, sehr deutlich uns ausspricht oder eigentlich uns sagen möchte, was eigentlich Götzendienst bedeutet. Und dann möchte ich uns schon hinführen eigentlich zu dem nächsten Gedanken, dass Menschen denken, Götzendienst, es war doch wirklich im Bereich des Alten Testamentes gewesen. Aber was bedeutet eigentlich Götzendienst für uns in unserer Zeit? Und da wollen wir jetzt reingehen in Epheser 5 und hier ab dem 5. Vers auch lesen. Epheser 5, ab dem 5. Vers. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemandem mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Ich habe die Neue Genfer Übersetzung hier uns vorgelesen. Und auch in den anderen Übersetzungen kommt es sehr klar und deutlich hervor, was eigentlich Götzendienst neutestamentlich auch bedeutet, und das ist die Habsucht. Der 5. Vers sagt ja sehr deutlich, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter. Und ich weiß nicht, ob uns dieser Zusammenhang wirklich so klar oder so deutlich auch ist. Was bedeutet eigentlich Habsucht? Habsucht bedeutet, dass wir fokussiert sind auf das Irdische, auf das, was eben sichtbar ist. Und das ist ja das, was Menschen ja sehen, was sie haben wollen, wo sie das ganze Ziel ihrer Kräfte, ihrer Gesundheit manchmal aufs Spiel auch setzen, um eben etwas zu bekommen, was ihnen eine gewisse Sicherheit gibt. Man möchte etwas haben. Aber abhängig von Gott sein, das möchte man lieber nicht. Und darum sagt Apostel Paulus hier sehr klar und deutlich, Habsucht, Habgierige, das sind Götzenanbeter. Und die Frage ist für uns ganz praktisch. Wir leben ja in einem Land oder in einer Zeitperiode, wo uns alle Möglichkeiten, sagen wir, auf dem Gebiet offenstehen. Junge Leute oder wir alle eigentlich haben die Möglichkeit zu lernen, zu studieren, vorwärts zu kommen und stehen alle Wege offen, um eben dann ein höheres Gehalt zu bekommen, um irgendwie vorwärts zu kommen, um Karriere zu machen, um es zu etwas in seinem Leben auch zu bringen. Und Satan, er streckt sehr gerne diese Hand aus und sagt, wenn du diesen Weg gehst, wenn du mich, jetzt bildlich gesprochen, ja, anbeten wirst, wenn du dich mit diesem Gedanken, sage ich mal so, infizieren lässt, wenn du hier übereinstimmst, dass es dir so wichtig wird, dann werde ich dir helfen. Ich werde dich durchaus, ja, zu etwas bringen. Und darum ist es nicht ungewöhnlich, auch in unserer Zeit, dass wirklich Menschen, manchmal auch ganz, ganz junge Menschen, die, wie soll ich sagen, auch gute Ideen haben, etwas auch umsetzen, etwas Technisches und sehr schnell auch zu Reichtum auch kommen. Nun an sich ist ja, ich sag mal, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die wir einbringen können im praktischen Leben, das ist ja nicht verkehrt. Aber hier geht es ganz speziell darum, dass das Herz gehängt wird an den Materialismus. An das, wo wir sehen, das gibt mir Sicherheit. Wir haben nicht die Sicherheit und unsere Hoffnung setzen wir in dem Sinne nicht auf Gott, sondern auf diese irdischen Dinge. Wir wollen weitergehen und betrachten, was Götzendienst noch auch sein kann. Da möchte ich uns ein Vers aus 1. Samuel 15, Vers 23 lesen. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Diese Worte hat Samuel zu dem ersten König von Israel, zu Saul, gesagt. Sie sind uns, glaube ich, auch sehr bekannt und vertraut. Und hier ist der Gedanke, denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und da kommen wir jetzt, meine Lieben, schon etwas näher zu dem eigentlichen Kern des Götzendienstes. Was bedeutet eigentlich Widerspenstigkeit? Widerspenstigkeit bedeutet Widerstand gegen etwas. Widerstreben oder auch Unbelehrbarkeit, Sturheit können wir sagen, Eigenwille, oder auch der Eigensinn. Das alles können wir eigentlich betrachten unter diesem Gedanken der Widerspenstigkeit. Und nun wollen wir diesen Gedanken jetzt zusammenbringen. Was bedeutet eigentlich Götzendienst? Götzendienst bedeutet, dass Menschen ganz bewusst Gott ablehnen und dafür Götzen anbieten. Und da sagt Gott das Wort: Du weißt eigentlich die Wahrheit, aber du widerstrebst. Man belehrt dich, aber du bist unbelehrbar. Wir können sagen, man weiß es ganz genau und doch beharrt man auf seinem und ist stur dabei. Auch der Gedanke des Eigensinns, des Eigenwillen bedeutet eigentlich doch viel mehr, dass man sich persönlich nicht Gott beugen möchte, sondern dass das eigene Ich höher angesetzt wird. Das, was ich für richtig halte, so mache ich das auch. Und was Gottes Wort mir sagt, was Gott sagt, das halte ich für nicht so wichtig. Und da sagt Gottes Wort ganz einfach, das ist Götzendienst. Wir wollen weitergehen und nochmal hier betrachten, dass wir tatsächlich nicht zwei Herren auch dienen können. Matthäus 6, Vers 24 ist uns eingeblendet, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das hängt sehr stark auch mit dem Gedanke, den ich uns in 1. Korintherbrief ja vorgelesen habe. Apostel Paulus sagt, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und auch den Kelch der Götzen, der Dämonen. Und das ist wiederum so ein Grundprinzip des Wortes Gottes. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir dienen Gott oder wir dienen den Götzen. Einen Mittelweg gibt es nicht. Es gibt hier keine Kompromisse, ja, sondern entweder oder. Das lehrt das Wort Gottes eigentlich durch die ganze Bibel auch hindurch. Nun kommt die biblische Absonderung den Ungläubigen gegenüber. 2. Korinther 6, Vers 14. Da heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Ich glaube, auch das Wort ist uns sehr bekannt, sehr vertraut. Und die große Frage ist, was ist hier tatsächlich gemeint? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was ist überhaupt ein Joch? Wie können wir das uns vorstellen, die wir in einer modernen Zeit auch leben? Ich habe uns hier ein Bild mitgebracht, wo zwei Ochsen eingespannt wurden und damit sozusagen das Feld auch gepflügt wurde. Das heißt, man hat hier einen Balken drüber gelegt über die beiden, man hat sie sozusagen zusammen für eine Aufgabe zubereitet. Und das Joch soll ja eigentlich dazu dienen, dass nicht einer irgendwie links geht, der andere rechts, sondern dass die beide die gleiche Arbeit auch tun. Und zwar gemäß dem, in welche Richtung auch der Bauer das Ganze auch entsprechend lenkt. Was ist eigentlich die Bedeutung des Joches? Das Joch bedeutet ja eigentlich, es ist ein Bild auf eine Herrschaft. Beide Tiere, sie befanden sich sozusagen zusammen unter dieser Herrschaft des Joches. Sie konnten sich nicht einfach hier befreien, sondern sie waren zusammengejocht, können wir so sagen, ja? Gemeinsam und haben hier diese Aufgabe auch verrichtet. Das heißt, wir stehen beide unter einer Herrschaft. Da können nicht die Herrschaft, jetzt kommen wir nämlich auf unser Thema auch zurück und auf unseren Gedanken weiterhin, wo wir weiterlesen wollen, es ist völlig unmöglich, dass der Gläubige und der Ungläubige eigentlich unter einem Joch zusammen sein kann. Weil das würde ja bedeuten, dass beide unter gleichen Herrschaft sich auch befinden. Wir wollen jetzt aber nochmal gemeinsam lesen. Ich habe hier jetzt die Neue Genfer Übersetzung uns mitgebracht. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Eine sehr klare Aussage, was Luther sagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Macht nicht gemeinsame Sache, seid nicht unter einem Joch auch verbunden mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Meine Lieben, genau da zeigt sich eigentlich der Unterschied. Welche Ziele verfolgen wir überhaupt in unserem Leben? Mir ist so in der Vorbereitung ein Gedanke, ganz praktischer Natur, auch groß geworden nochmal. Es sind schon viele Jahre zurück. Da hatte ich persönlich Gedanken, sich selbstständig zu machen. Und ich habe mich mit dem einen, dem anderen Gedanken beschäftigt und bin ja mehr Kaufmann und habe da Ideen gehabt, wo ich aber gewusst habe, von der technischen Seite, da brauche ich Unterstützung. Und so hat man sich eine gewisse Zeit damit beschäftigt und ich bin aber relativ schnell eigentlich zu dem Punkt gekommen, es ist völlig unmöglich, ich sage mal, eine Firma, wenn ich so sagen darf, zu führen, wenn ein Gläubiger und ein Ungläubiger in der Leitungsposition ist. Das ist völlig unmöglich. Weil wir einfach ganz unterschiedliche, andere Prinzipien haben, nachdem wir unser Leben ausrichten würden. Und meine Lieben, viel mehr ist es so, im geistlichen Leben. Und der Apostel Paulus, er gibt uns jetzt einige Erklärungen. Er sagt so, oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? So, er sagt hier, der Gläubige, er ist ja von Gott gerecht gesprochen. Und der andere, der Ungläubige, wird hier als gesetzlos betrachtet. Jemand, der sich nicht unter das Gesetz Christi einfach beugen möchte. Nächste Frage: Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Auch da wissen wir, da gibt es keine Gemeinsamkeit. Gott selber, als er die Erde schuf, hat er Licht und Finsternis geschieden. Und meine Lieben, immer wo Licht reinkommt, wo es auch Finsternis war, da weicht die Finsternis. Eine Vermischung ist hier nicht möglich. Die nächste Frage ist, ist irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? In der Luther-Übersetzung wird das Wort Belial verwendet, was eigentlich im Urtext bedeutet, dass es der Satan, derjenige ist, der sozusagen gegen Christus, gegen Gott auch kämpft. Und wir müssen hier wiederum auf diese Frage eine Antwort geben, da kann es keine Gemeinsamkeit geben, weil Christus ist gekommen, um die Menschen aus der Macht Satans zu erretten und Satan kämpft direkt gegen Christus und auch gegen Gott. Nächste Frage: Gibt es irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet. Ganz schnell können wir sagen, ja, natürlich viele Sachen verbinden uns. Wir können vielleicht gemeinsame, in dem Sinne, Interessen haben, in dem Sinne, dass man sagt, ja, ich finde diese Automarke gut und der andere wird sagen, ja, ich finde die Automarke auch gut. Wir können in vielen natürlichen Dingen, gibt es sehr viele Übereinstimmungen. Aber meine Lieben, wenn es darum geht, wie wir unser Leben gestalten sollen, dann gibt es hier keine Verbindung. Weil der eine befindet sich unter Herrschaft Gottes und richtet sein Leben danach aus und der andere befindet sich unter der Herrschaft Satans und richtet sein Leben ebenso aus. Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen, fasst nichts Unreines an. Dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Und hier kommt der Apostel Paulus folgerichtig zu dem Ergebnis. Wenn du gläubig geworden bist, dann bedeutet es für dich, dass du sozusagen deine alten Freunde, all das, was dich in der Welt festgehalten hat, davon musst du dich absondern. Und meine Lieben, wenn diese Absonderung hier nicht geschieht, wenn wir versuchen, in das Leben der Nachfolge noch all die Dinge, die uns in unserem früheren sündigen Leben so begeistert haben und so viel Freude gemacht haben, wenn wir sie mitnehmen in das Leben der Nachfolge, dann wird es für uns persönlich zum Fallstrick gereichen. Es ist völlig unmöglich, um auf das Ergebnis zu kommen, so Gott zu dienen. Und darum diese sehr klare Aufforderung in Vers 17, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen, fasst nichts Unreines an. Und dann gibt Gott diese Verheißung, dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Da sagt der Herr, der allmächtige Gott. Luther sagt zu dem 17. Vers, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Das ist eigentlich der Gedanke, über den wir sprechen. Meine Lieben, das sind Worte, die uns als Anweisung im Neuen Testament für unsere Nachfolge gegeben wurden und nicht fürs Alte Testament gelten. Es gibt eine oder mehrere Schriftstelle, die auch diesen Gedanken, dass wir uns absondern sollen von allem Unreinen. Und ich möchte hier nur aus Offenbarung 18 die ersten vier Verse auch zitieren. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus, ihr mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Hier ist die Rede von Babylon. Babylon war eine Stadt gewesen, und wenn wir in Offenbarung jetzt diese Verse haben, so haben sie eine bildliche Sprache hier. Und wenn wir, meine Lieben, Jerusalem als die Stadt Gottes, die ein Bild auf die Gemeinde Gottes ist, auf die Braut Christi, die in ihrer Reinheit, in ihrer Schönheit uns in dem Wort Gottes beschrieben wird, so steht Babylon genau für das Gegenteil. Babylon steht für Verwirrung, Babylon steht für Vermischung, Babylon steht für Hochmut, es ist ein Sinnbild für Verführung auch. Wir können schlussendlich sagen, alles, was sich ja in dem Sinne einen gewissen, nach außen eine gewisse Fassade gibt, aber schlussendlich doch von dem wahren Gott, von der wahren Nachfolge auch ablenkt. Die Neue Genfer Übersetzung sagt hier in dem vierten Vers so: Mein Volk, geh hinaus aus Babylon, verlass die Stadt, damit du nicht in ihre Sünden verstrickt wirst. Und damit die Plagen, die über sie hereinbrechen, nicht auch dich treffen. Und hier ist einfach, meine Lieben, dieser Gedanke gemeint, was die Brüder, so wie wir sagen, die alten Brüder, die Entwicklung Ende des 18. Jahrhunderts, es in dieser Art und Weise sehr klar auch ausgelegt haben, wo sie Gott dienen wollten, von ganzem Herzen Gott dienen wollten, aber in verschiedenen noch Benennungen, Glaubensbenennungen auch waren und dort ja mit Menschen zusammen waren, die es nicht so ernst genommen haben, mit Menschen, die vielleicht auch nur eine Fassade hatten. Und sie haben es sehr klar und deutlich erkannt, dass Gott eigentlich Gemeinde Gottes lehrt, und haben das als Anlass genommen und hier diese Verse oder diesen vierten Vers auch als Grundlage: geht hinaus aus ihr, mein Volk. Da, wo in einer Ortsgemeinde oder wie auch immer vielleicht auch gute Anfänge waren, da, wo das Wort auch sehr klar und deutlich gepredigt wurde, es können durch die Zeit wie auch immer Veränderungen eintreten und man weicht vom Wort der Wahrheit auch ab. Und darum schleichen sich einige Dinge auch ein, die eben nicht biblisch auch sind. Und darum hier der Gedanke, dass man sich nicht auch zusammenjocht mit den anderen, sondern auch ganz klar daraus auch ausgeht. Der nächste Gedanke ist, dass wir uns absondern sollen vor allen falschen Lehren. Da Jesus sagt persönlich, sehr klar und deutlich, Matthäus 16, Vers 12, beziehungsweise es wird hier geschrieben, was die Jünger dann, oder wie sie es verstanden haben. Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Daher Jesus sagt sehr klar seinen Jüngern, es war damals ja so gewesen, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer da waren, und sie haben gewisse Lehrpunkte auch weitergegeben. Und Herr Jesus, er nimmt ganz klare Stellung hier gegen die Sadduzäer und gegen die Pharisäer auch ein. Und vielleicht, dass wir hier bloß ganz kurz auch diesen Punkt auch erwähnen, weil ich glaube, in diesem Zusammenhang ist er sehr, sehr wichtig. Für was stehen eigentlich die Pharisäer? Die Pharisäer, können wir sagen, das waren damals schon die Abgesonderten. Ja, und das ist eigentlich so eine gewisse Brisanz jetzt hier, was ich sage, mit unserem Thema. Wir sprechen von Absonderung. Und damals waren Menschen, die sehr bedacht waren auf Absonderung, die eben anders waren, die das Gesetz so weitergetrieben haben, dass sie menschliche Gedanken nochmal, die einen guten, wie soll ich sagen, Schein hatten, aber es vergeistlicht haben und noch das eine, das dritte, das vierte den Menschen aufgelegt haben und das musst du noch erfüllen und jenes auch noch, damit du wirklich gottgefällig auch wirst. Schlussendlich können wir sagen, der Herr Jesus, er hat hier angeprangert, diese äußere, will ich so sagen, Heiligkeit oder das äußere Getue. Und er hat sehr scharf angegriffen, dass von innen das Herz bei den Pharisäern verdorben war. Das heißt, sie hatten einen gewissen Schein gehabt, aber das Innere hat damit nicht übereingestimmt. Was hatten die Sadduzäer? Die Sadduzäer haben sich mehr angepasst der damaligen Zeit. Sie haben sich im Prinzip den Römern angepasst, ja, und haben mit ihnen auch kooperiert. Sie haben gewisse Lehren auch gehabt, dass sie nicht an die Auferstehung geglaubt haben und so weiter. Und da Jesus sagt hier ganz klar und deutlich, da wo andere Lehren irgendwie Eingang finden wollen, da müssen wir uns absondern. Und jetzt ist ja diese herausfordernde Frage, die Pharisäer, die waren doch abgesondert. Wie soll es denn jetzt richtig geschehen? Apostel Paulus tut es uns persönlich vorführen, Apostelgeschichte 19, Vers 9. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Wir wissen, dass in der damaligen Zeit Apostel Paulus und auch andere das Evangelium verkündigt haben und die Juden, welche, ich sag mal, der Botschaft des Evangeliums nicht nur verschlossen, will ich sagen, sondern sie haben wirklich dagegen auch angekämpft. Wir wissen, dass dann Verfolgungen ja ausgebrochen sind. Und so haben die Menschen ja Apostel Paulus auch in seinem Wirken immer wieder, sind sie nachgegangen und sind nachgereist und haben im Prinzip gegen ihn auch gearbeitet. Und hier empfindet Apostel Paulus, dass er das wie folgt beschreibt eigentlich diese Menschen, da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, und jetzt kommt noch zusätzlich dazu, den Weg des Evangeliums, möchte ich so sagen, verleumdet haben. Sie haben aktiv gegen Paulus auch gearbeitet und hier zieht Apostel Paulus eine sehr gerade Linie, dass er sich von diesen Menschen auch trennt und er trennt auch die Jünger davon, dass sie eben hier sozusagen nicht einem schlechten Einfluss auch ausgesetzt sind. Jetzt komme ich zu einer Stelle, was bedeutet, wie soll ich sagen, falsche Lehre, wird mal jemand sagen. Wir können aber ganz, ganz klar und deutlich sagen, biblische Absonderung meint nicht, wenn wir unterschiedliche Erkenntnisse haben. Ich glaube, es muss uns klar und deutlich sein, dass es Unterschiede in der Erkenntnis geben wird von einem Kind in Christo oder von einem Vater und einer Mutter in Christo. Diese Unterschiede, die sind sehr, sehr groß. Und doch lehrt Gott das Wort sehr klar und deutlich die Einheit zwischen den beiden. Da gibt es überhaupt nichts, wo man sich irgendwie absondern müsste, dass der Vater in Christo sagt, oh, die Junge, die haben noch das und das nicht verstanden, also muss ich mich absondern. Nein, Gottes Wort sagt ganz, ganz anders. Und da möchte ich uns diesen Vers jetzt oder diese Verse vorlesen, wie die Menschen damals vorgegangen sind. Apostelgeschichte 18, 24 bis 26. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und als Bibelleser, meine Lieben, was war eigentlich die Folge dessen? Hat Apollos diese Unterweisung abgelehnt oder hat er sie angenommen? Er hat sie angenommen und wir lesen aus der Schrift, dass er sehr gebräuchlich war für den Herrn. Und das ist dieser Gedanke, dass unterschiedliche Erkenntnisse, die wir haben, das ist einerseits so völlig normal und dass Gott uns so Schritt für Schritt einen jeden Einzelnen führen möchte. Da, wo aber Erkenntnis weitervermittelt wird, wo sie gesagt wird, da ist derjenige, der Gott von ganzem Herzen dienen möchte, der aufrichtig ist, der nimmt dann diese Unterweisung an. Das ist eigentlich das, was Gottes Wort uns lehrt. Und ich glaube, in dem Moment, wo Apollos sich dagegen auflehnen würde, ja, wo er gesagt hätte, was habt ihr da für Ideen? Ich weiß doch, es ist viel, viel besser, ich mache das so und so. Da wäre mit Sicherheit eine Zusammenarbeit dann nicht möglich gewesen. Aber mir ist es so wichtig zu betonen, dass unterschiedliche Grade der Erkenntnis haben nichts mit dem Thema der Absonderung zu tun. Und nun, meine Lieben, können wir eigentlich zu dem Kern. Zu dem Kern, der mich persönlich so herausfordert, wahrscheinlich auch euch. Wie setzen wir das Ganze tatsächlich praktisch um, das Gehörte? Und ich muss so sagen, für mich ist einfach das Vorbild des Herrn Jesus absolut maßgeblich. Und ich möchte uns zuerst so hier hinführen, mal mit so einem Vers. Markus 2, Vers 16. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? So, jetzt müssen wir das Ganze, glaube ich, etwas sacken lassen, wie man so sagt, ja? Absonderung haben wir gesagt, dass wir uns von Ungläubigen absondern sollen. Wenn wir noch ins Alte Testament reingehen, wie wichtig Gott war, ja, dass man sich von den Heiden, von allen Götzenanbetern auch distanziert und sich absondert. Und jetzt geht der Herr Jesus selber zu den Sündern und den Zöllnern. Und wisst ihr, diese Frage, sie fordert nicht nur uns heraus, sondern sie hat damals die Pharisäer, die Schriftgelehrten herausgefordert, weil sie haben das überhaupt nicht verstanden. Wie kann das sein? Und das ist meine Frage. Wie können wir die biblische Absonderung mit dem Verhalten unseres Herrn und Heilandes zusammenbringen? Wie können wir das? Ich möchte uns noch zwei Verse mitgeben aus Johannes 17, die Verse 15 bis 16. In diesem hohen priesterlichen Gebet spricht der Herr Jesus Folgendes aus. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Moment mal, wenn wir das Thema der Absonderung richtig verstanden haben, dann wäre ja die logische Schlussfolgerung, dass wir irgendwo auswandern, dass wir irgendwo nur die Gläubigen in Kolonien leben, ja, und dass wir uns auf diese Art und Weise, ja, sehr klar und deutlich vor den Ungläubigen wie auch immer absondern. So einen Gedanken könnte man eigentlich fassen. Aber meine Lieben, die letzten zwei Verse sagen uns doch etwas ganz anderes. Etwas ganz, ganz anderes. Der Herr Jesus, er hatte selber ausgelebt, dass er persönlich zu den Sündern, zu den Zöllnern gegangen ist, dass er ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums gesagt hat. Und jetzt sagt er sehr deutlich und klar für uns, die wir in die Nachfolge treten wollen, wie wir uns verhalten sollen: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel. Und das ist dieser Gedanke, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. In Matthäus 21, Vers 32 heißt es so: Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reut es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Der Herr Jesus gibt hier eine Antwort den Pharisäern, den Schriftgelehrten, und er sagt so: Ihr beschuldigt mich, dass ich zu den Sündern, zu den Zöllnern hingegangen bin. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen euch und ihnen, dass die Sünder der Botschaft des Evangeliums geglaubt haben, aber ihr, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ihr habt daran nicht geglaubt. Das heißt, ihr habt widerstanden, ihr kämpft sozusagen gegen Christus selber. Meine Lieben, und ich glaube, diese Verse, sie geben uns einen gewissen Einblick, was Absonderung eigentlich bedeutet. Oder ich möchte vielleicht es mit einer Frage verbinden: Warum hat Gott im Alten Testament es für nötig, für richtig erachtet, dass das Volk Israel sich nicht vermischen soll? Und ich habe ja zu Anfang diese Gefahr geschildert: Wenn sie sich vermischen, dann ist immer die Gefahr da, dass sie eben die Gesetze nicht mehr befolgen und eben so werden wie die Heiden. Und warum sagt jetzt Jesus Christus für uns in der Nachfolge einen ganz anderen Weg, dass wir in der Welt leben sollen und dass wir hier sozusagen wirken sollen? Warum ist es so? Hat jemand da eine Antwort? Meine Lieben, ich bin nur zu einem Punkt gekommen. Es ist die Wiedergeburt, die den Unterschied macht. Die Israeliten, sie haben durch das Gesetz, haben sie eine sehr klare Vorstellung gehabt, was Gott von ihnen fordert. Und sie haben versucht, in menschlicher Art und Weise es auch zu tun. Aber sie mussten, und das war auch ganz festgeschrieben, jedes Jahr kommen und für ihre Sünden ein Opfer bringen. Und immer wieder zu Gott kommen und sagen: Ich habe wieder gefehlt und ich habe das übertreten und jenes übertreten. Und meine Lieben, der große Unterschied im Zeitalter des Evangeliums ist diese befreiende Botschaft, dass Gott uns nicht nur die Sünden der Vergangenheit vergibt, sondern dass er uns Kraft und Gnade gibt, über die Sünde zu herrschen. Das ist, meine Lieben, das ist der Dreh- und der Angelpunkt überhaupt, das wir haben dürfen. Ansonsten, wenn Gott so große Sorge hätte um seine Kinder, dass sie in der Welt nicht bestehen, dann müsste er sagen: Okay, euch wird die frohe Botschaft verkündigt, wenn ihr gläubig werdet, dann sofort in irgendeine Kolonie und dann bloß abseits leben, dann werdet ihr vielleicht gerettet. Aber Gott sagt genau umgekehrt, genau umgekehrt. Wenn ihr neues Leben habt, wenn ihr eine Wiedergeburt erlebt habt, dann kämpft nicht in eigener Kraft, sondern das Leben, das ich euch gebe. Ich werde euch helfen und ihr werdet in all den Anfechtungen, in all den Versuchungen, könnt ihr durch meine Hilfe über die Sache auch stehen. Noch ein Gedanke, der persönliche oder die biblische Absonderung im persönlichen Lebenswandel. Das ist der letzte Gedanke, den ich uns mitgeben möchte aus 1. Petrus 2, die Verse 9 bis 12 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt aber hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ein Wort, das mich persönlich sehr ermutigt hat. Hier sagt Apostel Petrus, ihr seid ein Volk, das berufen wurde in die Nachfolge und ihr habt einen Auftrag, Vers 9. Einen Auftrag, die großen Taten Gottes den Menschen zu verkündigen. Das ist der Auftrag, meine Lieben, wo wir rausgehen müssen in die Welt und da, wo Gott uns hingestellt hat und darüber hinaus, wo er uns Anweisungen gibt, dass wir diese frohe Botschaft des Menschen auch sagen. Und gleichzeitig sagt er hier in dem 11. Vers, ihr seid aber Gäste und Fremde in dieser Welt. Und begründet es dann, wenn Menschen sehen, wie ihr lebt, dass sie dann eines Besseren belehrt werden und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen. Eine andere Übersetzung sagt eigentlich hier oder bringt den Ausdruck, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, kommen sie vielleicht zur Einsicht und werden dann Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung preisen. Das heißt, unser Wandel soll dazu dienen, dass andere Menschen es sehen, dass sie gerettet werden und dass sie dann am Tag des Gerichts Gott allein die Ehre auch geben. Aber dieser Lebenswandel, da wollen wir auf diese zwei Worte auch achten, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Und dieser Gedanke, der hat mich herausgefordert. Sehen Menschen um uns herum tatsächlich, dass wir Gäste und Fremdlinge hier sind? Oder sind wir genau so wie die anderen? Das Thema der Absonderung. Sind wir anders oder sind wir gleich wie die anderen? Und ich glaube, dass es für uns nachvollziehbar ist, dass wir in einer Welt leben, wo wir dem Beruf nachgehen, wo wir leben müssen. In anderen Ländern leben die Menschen vielleicht viel, viel einfacher. Aber es ist dort allgemein so Sitte. In unserer Zeit, sage ich mal, haben wir Wohlstand, man kann sich sehr vieles auch leisten. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass alle Menschen, die eine Wohnung, irgendwie ein Haus haben, dass sie jetzt einfach nicht richtig dastehen. Und wenn wir dann in einer ärmlichen Hütte wohnen würden, dann würden wir sehr deutlich zeigen, dass wir Gäste und Fremdlinge sind. Das bedeutet es mit Sicherheit nicht. Aber unsere Einstellung zu allem Sichtbaren. Und da komme ich nochmal auf das Thema zurück. Alles Sichtbare, was verehrt, angebetet wird, das ist Götzendienst. Habsucht ist Götzendienst. Die Frage ist, auf was setzen wir unsere Hoffnung? Das hängt sehr stark mit dem Gedanken des Sorgens für die Zukunft und so weiter. Die Zeit ist schon abgelaufen, möchte es hier kürzer machen. Aber dieser Gedanke, wir haben einen Auftrag, rauszugehen. Und Menschen sollen auf Grundlage unseres persönlichen Wandels eben sehen, dass wir anders sind. Und das soll sie bewegen, wiederum in die Nachfolge zu treten und Gott allein die Ehre auch zu geben. Nun, meine Lieben, was ist eigentlich der Kerngedanke? Was ist das Fazit? Absonderung, wie es die Pharisäer verstanden haben, welche die Abgesonderten waren. Sie haben das auf diese äußeren Dinge abgesehen. Sie hatten eine Fassade gehabt, als besonders geistlich zu gelten, als besonders etwas zu sein, die die Gebote Gottes befolgen. Und da Jesus, er geht hier ganz scharf an und sagt, ihr lehnt euch gegen das Evangelium auf. Ihr seid nicht gehorsam. Und das ist dieser Götzendienst, können wir sagen, der Pharisäer. Diese Widerspenstigkeit, das Auflehnen gegen Gott. Und bei Jesus Christus ist tatsächlich das wichtig, diese Wiedergeburt, die im Inneren am Herzen geschieht. Und meine Lieben, selbstverständlich ist es so, dass diese innere Veränderung, sie wird sich auch äußerlich zeigen. Selbstverständlich. Und darum, meine Lieben, ist das Thema der Absonderung insofern, glaube ich, sehr klar und deutlich für uns, wenn wir so all die Schriftstellen jetzt zusammenfassen, dass Gott uns in die Welt hineingestellt hat, dass wir die frohe Botschaft weitergeben sollen und dass wir auch zu Sündern, ja, genauso wie wir waren, gehen sollen und die frohe Botschaft bringen sollen. Aber da, wo Menschen sich gegen die Botschaft wenden, wo sie es ablehnen, wo sie davon nichts wissen sollen, da sollen wir uns absondern. Da, wo Menschen die Wahrheit gekannt haben und von der Wahrheit, aus welchen Gründen auch immer, sagen, das ist nicht so wichtig und so weiter, dass wir hier auch eine klare Stellung einnehmen. Und dass wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, einfach ganz, ganz praktisch ausleben, dass wir unsere Hoffnung allein auf Gott auch setzen. Und ich möchte uns ermutigen, so wie wir gehört haben, wenn wir uns zu Gott halten, ja, dann wird Gott sein Volk, seine Kinder bestätigen, die nötige Kraft und Gnade auch für den Alltag geben. Gott möge es uns gelingen lassen. Amen.